Bei agiler Führung stelle ich sicher, dass alle Beteiligten an den Tisch kommen.
Hallo und willkommen bei I Want Change, eurem neuen Podcast über Agilität für Non-Techies. Ich bin Ines, Senior Consultant bei den Quality Minds, einem international tätigen IT-Haus aus Deutschland, und ich darf euch als Host durch diesen neuen Podcast begleiten. Vielleicht habt ihr bereits von Agilität gehört, zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung, Produktdesign oder bei agilen Arbeitsmethoden. In diesem Podcast soll es aber um Agilität im weiteren Sinne gehen und darum, wo uns ein agiles Mindset und agile Methoden unterstützen können und wo nicht. Dafür lade ich mir in den nächsten Folgen verschiedene meiner Kolleginnen ein. Und jetzt geht's los. Oh yeah. Heute sind bei mir Michael und Vera, Geschäftsführer der Quality Minds, mit denen ich mich über das Thema agile Führung unterhalten darf. Schön, dass ihr beide da seid und euch Zeit nehmt.
Hi.
Hi.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, denn ich meine, ich bin ja nun mal eure Mitarbeiterin und freue mich daher umso mehr, dass ich euch hier habe. Und ich habe das Wort absichtlich gewählt für alle, die hier zuhören, weil insbesondere Vera gar nicht gerne hört, dass ich ihre Mitarbeiterin bin. Und
das ist so nicht korrekt. Also ich freue mich, dass du meine Mitarbeiterin bist.
Ja, ich möchte anmerken, nicht nur Vera.
Und viel lieber das Wort Kollegin hat, gell?
Ja.
Dann erzähl doch direkt mal, was es damit auf sich hat. Bist du nicht gerne Chefin?
Also mich stört das Chefin sein eigentlich so gar nicht, aber ich mag einen Umgang auf Augenhöhe. Und der Begriff der Mitarbeiterin sagt eigentlich, dass man eigentlich häufig nicht ganz auf Augenhöhe agieren kann. Und ich finde es eigentlich schön, dass man auch fachlichen Austausch und auch persönlichen Austausch, dass es man möglichst miteinander kommuniziert. Und ich versuche einfach auch wir reden sehr viel über Sprache bei den Quality Minds und welchen Impact Sprache auf unser Handeln hat. Und diese Formulierung, wenn man eigentlich durch die Sprache schon eine Hierarchie noch stärker aufbaut, hat es Auswirkungen auf, wie wir uns verhalten. Und deshalb bevorzuge ich ganz sicher den Kolleginnen und Kollegen Begriff.
Alles klar, wie ist das bei dir, Michael?
Ich bin für alles, was erstmals Unterschiede und Brücken sollte es bauen, aber keine Wände dazwischen schafft. Das heißt, gerne per Du, ohne jegliche Titel, Sonstiges, weil das Gespräch ist dann direkt offener und mehr vertrauensvoller und dann spart man sich einfach Zeit.
Alles klar, dann machen wir das jetzt ganz schnell weiter. Dennoch wollte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, auch wenn du sagst, ohne Titel, euch noch etwas mehr vorzustellen. Ihr könnt das auch selber machen, aber ihr seid beide promovierte was?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Da hast du gleich ins Fettnäpfchen getreten.
Ich persönlich bin ja promovierte Pädagogin und auch wirklich stolz drauf.
Ja, wir fangen jetzt nicht die Diskussion an, welche Promotion wie richtig war. Ich habe in Informatik promoviert.
Okay, aber das haben wir jetzt schon mal gesagt, wollen wir unter den Tisch fallen lassen, genau wie den CEO-Titel. Also wir wissen, ihr seid beide kluge Köpfe und ihr leitet beide ein Unternehmen, nämlich die Quality Minds. Und wenn ich das richtig ausdrücke, dann würdet ihr auch sagen, tut ihr das beide auf agile Weise. Also das Thema heute ist ja Agile Leadership, agile Führung. Und ihr nickt schon mit den Köpfen, für alle, die das jetzt nicht sehen können. Das resoniert also mit euch beiden.
Ja, auf jeden Fall ist das unser Anspruch. Ob das immer funktioniert, Agilität endet ja nicht. Also dieser Weg hin zu Agilität ist nicht so, wir beschließen, wir sind agil, jetzt machen wir ein Jahr Transformation und dann ist dieser Umstellungsprozess oder der Weg dahin abgeschlossen. Sondern das ist mehr dieses Mindset und der Anspruch, der dahin führt, immer wieder sich auf Neues einzulassen, Mitarbeitende in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist unser Anspruch, wir hoffen auch dem möglichst gerecht werden zu können.
Ich kann mich nur anschließen, Ines, wenn du kurz erlaubst. Ich denke, dass wir mit der Agilität am nächsten sind. Jetzt könnte man so eine philosophische oder methodische Diskussion anfangen, ob es die agile Führung als solche überhaupt gibt. Ob das die klassische gibt, wie auch immer. Aber ich glaube, mit dem Mindset, mit den Wertevorstellungen, da sind wir am nächsten dem, was uns ausmacht, entspricht. Und so versuchen wir auch zu führen und das Miteinander zu gestalten.
Mhm. Super. Und könnt ihr das vielleicht in dieses agile Mindset noch mal ein bisschen ausführen und vielleicht auch auf die Praktiken eingehen, von denen ihr dann so sprecht?
Wir sollten uns eigentlich auf 20 Minuten beschenken.
Wir halten uns kurz. Sonst müssen wir mehrere Episoden
schneiden. Zeit-constrained, genau. Wie wir alle immer wissen. Voll
ab, keine Sorge.
Genau. Nee, gut. Wenn wir mal für einen kurzen Moment davon ausgehen, dass es eben sowas wie eine agile Führung gibt, dann müssten wir über Begriffe sprechen wie Agilität als solches, ne? Agiles Manifest, die verschiedenen.
Haben wir ja auch schon.
Genau, perfekt. Dann ist es eine direkte Referenz an der Stelle. Link könnten wir wahrscheinlich einbauen. Agiles Manifest, ne? Die dazugehörigen Prinzipien. Ne? Vor allem sowas wie Mut, für uns sehr viel sowas wie Vertrauen. Ja. Dann die Ansätze wie Selbstorganisation, Transparenz etc. Ne? Also all die Werte, die rundum irgendwo agiles Manifest, dann übertragen im Sinne weiter auf Organisationsmodelle, agile Organisationen. Und dann ist jede Menge, und das ist eigentlich das, wo wir beide mit Vera versuchen, im Alltag auch nach innen, aber auch bei Kunden darüber zu diskutieren, manchmal auch das Wort Agilität wegzulassen und hinzugehen zu dem, was für uns Agilität ausmacht, den eigenen Weg finden. Mhm. Weil viele interpretieren das sehr dogmatisch und wollen eine ganz präzise Definition für mich und glaube ich spreche auch für Vera an der Stelle, dass es bei Agilität wirklich darum geht, mit diesem Mindset den eigenen Weg zu finden und dann das Richtige zu tun in diesem Rahmen und jetzt nicht an andere Modelle festzuknüpfen. Und das hat dann sehr viel Implikationen darauf, wie man führt, weil das ändert in der Tat die Personen, die in dieser Rolle tätig sind, mit dem Mindset, haben es in der Tat hier und dort leichter oder eben deutlich schwieriger, als würden die, ich sag jetzt mal, klassisch führen.
Ja. So. Mein Kollege von uns, der Rick, hat mal gesagt, ich beschäftige mich ja auch mit feministischer Führung und was das als Weiterentwicklung auch sein könnte. Und Rick hat mal beschrieben, dass er sagte, bei agiler Führung stelle ich sicher, dass alle Beteiligten an den Tisch kommen. Dass alle die Möglichkeit haben, sich an dem Prozess zu beteiligen. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, weil auch wenn man über andere Führungsaspekte spricht, es gibt ja das Musical Hamilton, wo es heißt, the room where it happens. Wer ist in diesem Zimmer? Wer hat Sprachrechte? Wie kann man Menschen einbinden? Und für mich ist agile Führung eine wunderschöne Möglichkeit, zumindest alle zu diesem Dialog einzuladen. Ob dann alle das wahrnehmen wollen, wie man sie da weiter ermutigen kann, ist dann die nächste Fragestellung. Aber am Anfang macht man den Raum auf.
Genau. Und letzter Satz vielleicht, Ines, ergänzend. Ja. Weil das oft so eine Misconception ist in den Diskussionen. Agile Führung, agile Organisation bedeuten nicht, das ist dasselbe übrigens Pendant in der Softwareentwicklung, wir haben jetzt absolut keine Prozesse, absolut keine Regeln, absolut keine Strukturen. Ne, dieser Absolutismus, der ist auch in der realen Welt nicht vorhanden. Ich würde sogar behaupten, dass agile Führungskräfte und Organisationen deutlich mehr Disziplin und Constraints brauchen, um wirklich diese Geschwindigkeit anzunehmen. Ne? Das heißt, was ich damit nur anmerken möchte, ist, agile Organisation, in dem Besonderen jetzt agile Führung, bedeutet nicht, wir lassen das komplett offen und versuchen jetzt nicht irgendwie Strukturen zu finden. Ganz im Gegenteil, wir versuchen die richtigen Strukturen zu finden. Mhm. Und dieses kontinuierliche Lernen, das ist das, was es ausmacht.
Und so wie ich die Ines kenne, wird sie jetzt als nächstes sicherlich nach Praxisbezügen fallen. Da würde ich jetzt einfach mal direkt reinfallen.
Sie kennt mich zu gut. Ja, ich muss aber sagen, ganz ehrlich, Vera, bevor du jetzt loslegst, ich war kurz davor zu fragen, wie ihr das dann abgrenzt von Demokratie, Holokratie und so weiter. Aber ich habe an unsere Hörer gedacht, die wahrscheinlich absolut kein Interesse an dieser Diskussion haben. Deswegen, ja, es ist der Praxisbezug. Gib mir den Praxisbezug.
Ich sehe, dass unsere Führungskräfte ganz, ganz viele Strukturen, weil genau das, was Michael gerade gesagt hat, einbauen müssen. Also wir arbeiten mit Timeboxing. Wir arbeiten sehr stark agendagetrieben. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir B-Weeklies haben, wo das gesamte Team zusammenkommt, stellt vorher das Team auch gemeinsam schon die Agenda auf. Ich kenne ganz viele Unternehmen, wo einfach ohne Agendas Meetings gelebt werden, die dann natürlich nennen wir es mal etwas andere Zielsetzung vielleicht verfolgen. Mhm. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass wir sehr viel mehr Abstimmungsmeetings haben. Also unsere Führungskräfte haben mit ganz, ganz vielen unserer Teammitglieder nicht die sogenannten Mitarbeitergespräche, wo man sich einmal im Jahr trifft, um die Zukunft und die Rückschau zu besprechen, sondern wir haben zum Teil wöchentlich
Mitarbeitendengespräche, wo wir mit den Personen in den direkten Austausch gehen, wo wir sehr viel stärker und sehr viel strukturierter auch Feedback geben, und auch davor nicht zurückstrecken. Und das sind alles solche Sachen, die werden geplant. Also wenn man sich unsere Kalender auch anschaut, sind die sehr stark in diese, du hast ja über das Busy da am Anfang schon gesprochen, das kommt durch diese agile Führung, weil ganz viele Sachen geplant werden, auch müssen, um einfach die Feedbackschleifen, Retrospektiven im Team, Retrospektive über die Gesamtfirma, all diese Sachen müssen vorbereitet und nachbereitet werden. Und das sind einfach solche Regelgebilde, die sich automatisch, mal angelehnt an Scrum, mal an andere Frameworks, bilden, um einfach die Führung möglich zu machen und auch insbesondere diesen engen Kontakt zu den Mitarbeitenden sicherzustellen.
Mal wieder, ne? Ergänzend Praxisbezug. Ich habe vorhin erwähnt, dass, woran wir glauben, ist, dass all das, was wir tun, auf Vertrauen basiert. Und dazu kommen noch Selbstorganisation als die Art und Weise, wie wir agieren, und Transparenz als ein Mittel dazu, damit es überhaupt funktionieren kann. Und jetzt könnte man über diese drei wirklich stundenlang sprechen. Aber was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das im Alltag? Stichwort Recruiting. Ne? Von der Führung her, keine der Führungskräfte hat jetzt den Anspruch, von vorne bis zum Ende im Recruiting-Prozess dabei zu sein, sondern vertraut dem Team, dem selbstorganisierten Team, wo by the way auch kein HR permanent dabei ist und die Entscheidung treffen muss, sondern das Vertrauen gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Minds, die selbstständig einstellen. Und die Führungskraft ist eher der Coach, der es begleitet und vielleicht beim Gehaltsthemen, das ist so eins der Themen, die wir noch nicht auch rein juristisch in Deutschland noch ganz gut lösen können. Aber ein Beispiel, Praxisbeispiel. Ne? Also Recruiting findet statt durch die Menschen und nicht durch die Führungskräfte oder nur durch HR. Zweites Beispiel, Sales. Auch an der Stelle haben wir jetzt keinen Ansatz, wo wir sagen, nur eine Person macht Sales. Und wenn sich ein Kunde meldet, dann muss es die Person bearbeiten, weil sie Sales macht. Nein, alle dürfen, sollen Sales machen. Sämtliche Preise sind offen. Das heißt, wir wollen auch alle, und das sind wieder die Rolle der Führungskräfte, alle so weit coachen, dass die auch selbst auch Angebote abgeben können, Projekte starten können, akquirieren können. Und das geht dann weiter. Es geht in den Bereich Innovation. Jeder hat Zeit, um an eigenen innovativen Themen zu arbeiten. Ob das alle machen, ist eine andere Frage, separate Diskussion. Aber diese Möglichkeit zu geben, 5 Tage im Jahr selber an eigenen Themen zu arbeiten, selber sich jetzt zu engagieren, eigene interne Projekte starten, wir haben so einen Pitch vorgehen, wie das auch im größeren Stil funktionieren kann, bis hin zur Ausgründung von eigenen Unternehmen. Das ist wiederum die Art der Führung als Coaches. Wir wollen die Enabler sein und nicht, jetzt, und das ist ausnahmsweise der negative Begriff, die Chefs, die alles vorgeben, alles kontrollieren und alles zentralistisch. Das ist wirklich eher ein dezentrales System, ohne da jetzt auf Details einzugehen. Und in der Praxis bedeutet das, loszulassen, gleichzeitig nah genug zu sein, um coachen zu können. Und Coaching bedeutet nicht Controlling.
Ja, und es ist halt auch immer den Raum zu geben für Experimente.
Ja.
Also gerade auch in den Teams. Also unsere Teams laufen an ganz vielen Stellen unterschiedlich, weil einfach unterschiedliche Teams unterschiedliche Bedarfe haben. Und ich erinnere mich über Sachen, die wir ja auch immer mal wieder diskutiert haben, so welche Experimente kann man denn im Team starten? Also welche Strukturen braucht das Team? Und Teams brauchen Strukturen. Und wer gießt die ein? Wer guckt, ob es funktioniert? Wie guckt das Team, dass es funktioniert? Um einfach hier auch eine gewisse Messbarkeit zu erzeugen. Hinzu, wir sagen aber auch, wenn es nicht funktioniert, probieren wir was Neues. Nur weil jemand was gesagt hat, heißt es nur, es ist eine Idee, womit man starten kann, und dann kommt Inspect and Adapt.
Genau, und letzter Satz, Ines, ich sehe schon, du scharst schon mit den Hufen, die nächste Frage zu stellen.
Nein. Überhaupt nicht. Ich höre stundenlang zu.
Eine Sache, die wirklich aus der Praxis, wo wir jetzt oft auch im Austausch mit anderen Führungskräften, Unternehmen, Kunden diskutieren, ist wieder dieses Missverständnis von, wenn ich Agilität als solches interpretiere und Vertrauen und Selbstorganisation, dann zieht sich die Führungskraft komplett zurück, belässt das Team komplett am Arbeiten, am Tun und Lassen. Und dann kommt dieser wichtige, kleine, aber feine Unterschied. Und das lässt auch dem Team Fehler, Experimente machen. Und da sind wir vollkommen, und ich glaube, wir haben das die letzten 10 Jahre gut vorgelebt, dass wir diesen Raum lassen. Aber eine agile Führungskraft ist keine gute Führungskraft, wenn sie einfach von der Seite zuschaut, wie das Ding gegen die Wand fährt, also wie gravierende Fehler gemacht werden. Und das ist so etwas, wo wir uns auch immer wieder unterhalten haben, weil das ist oft die Angst von Menschen, die jetzt agil führen wollen und die das Gefühl haben, ja, Selbstorganisation bedeutet, ich ziehe mich komplett zurück und schaue nur noch zu. Das ist es nicht, das ist das Formen, aber eben nicht in, vielleicht in dem direkten Driver's Seat, sondern wie so ein guter Beifahrer, der hilft, den richtigen Weg zu finden.
Ja, sehr, sehr interessant. Und das Thema Fehlerkultur ist ja sowieso eines, das ganz, ganz groß irgendwie jetzt in Deutschland im Kommen ist, nachdem man erkannt hat, dass wir es nicht unbedingt immer mit der Fehlerkultur so haben. Habt ihr da vielleicht ein paar Beispiele auch nochmal? Also wo ihr sagen würdet, da waren wir Beifahrer, wir durften miterleben und uns dann überlegen, wie wir da konstruktiv einen Beitrag leisten, damit eben einerseits diese offene Fehlerkultur haben, andererseits aber auch eben ja, nicht das Unternehmen vor die Wand fahren lassen. Mhm. Weil das, darum geht es ja in eurer Rolle auch, ne?
Genau. Also ich glaube, anfangen muss man damit, dass wir beide, und ich glaube, ich spreche für uns beide, täglich Fehler machen und das auch offen darstellen wollen. Ob das jetzt immer eine Kommunikation ist, so eine Magie, die manchmal schwierig ist, in alle gleichzeitig zu kommunizieren, vor allem wenn das Unternehmen wächst. Aber wir machen auch Fehler und wir müssen auch die Ersten sein, die auch zeigen, Fehler sind erlaubt. Das ist normal, solange man daraus lernt. Weil wenn man es nicht daraus gelernt hat, dann sind wir nicht nur nicht agil, aber lernen auch nicht. Was ganz
das heißt aber übrigens, man darf auch einen Fehler zweimal machen. Man sollte ihn nicht regelmäßiger machen, ja, aber es passiert manchmal, dass man auch auf unterschiedliche Weisen zu dem gleichen Fehler kommt.
Vollkommen. Aber vielleicht mal so ein paar Beispiele und auch so
Antibetter. Genau, gib mir deine Fehler.
So, kleines Beispiel, vor mehreren Jahren, ohne natürlich Namen zu nennen, hatten wir einen wunderbaren Menschen, der als Admin, also IT-Admin in unserer Firma Administrator starten sollte. Wohlgemerkt, wir sind da etwas verrückt, weil wir alles Mögliche erlauben an allen möglichen Systemen, Plattformen und Co. und haben ihm mehrere Aufgaben gegeben und gesagt haben, okay, in dieser Richtung überleg dir mal was. Und er kam immer mit den abgefahrensten, teuersten Lösungen und wir haben es nicht verstanden, warum. Wir haben immer wieder gefragt, Mensch, aber guck mal, du hast doch die anderen Möglichkeiten und Co., die sind nicht nur günstiger, sind etwas moderner. Und irgendwie nach zweiten, dritten Mal kam heraus, er möchte keine Fehler machen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber nee, du hast sogar nicht nur die Erlaubnis, sondern das ist jetzt Pflicht. Mach das mal. Mach bewusst mal einen Fehler. Schwierig. Also an der Stelle war das so tief in diesen Menschen verankert, wahrscheinlich von der Ausbildung her, über die vorherigen Erfahrungen etc. Aber da war es ein Beispiel für, wie schwierig es ist, diese Denke beizubringen. Ein anderes Beispiel im großen Stil, das erzähle ich immer, weil wir auch viel Software entwickeln, haben auch angefangen, größere Produkte zu entwickeln und haben zum Beispiel in einem Kundenprojekt wahnsinnig viele Fehler gemacht und gleich schon mal anfangen, wo wir wirklich große Beträge softwaretechnisch in den Sand gesetzt haben, also so Größenordnung 500.000 Euro, was schon jetzt für unsere Verhältnisse auch schon nicht wenig war. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wenn wir daraus jetzt Lehren ziehen, ist es ein gut investiertes Geld und wir haben nicht, dass wir sozusagen von der Seite einfach nur zugeguckt haben, wie diese Fälle passieren, aber die sind passiert. Die haben gemeinsam passiert. Und die wichtigste Lehre an der Stelle war, was machen wir dann? Im Alltag, im Kleinen oder auch im Großen, ist die erste Reaktion das Fingerpointing und zu sagen, nee, Vera, du warst das jetzt aber und das ist alles deine Schuld und eigentlich
ja, musst du. Ja, bei Softwareprojekten, wer sonst?
Genau, das wäre jetzt ein etwas misslungenes Beispiel, aber das Fingerpointing, das darf nicht die erste Reaktion sein. Die erste Reaktion muss darauf bestehen, warum ist dieser Fehler passiert und wie gesagt, im Kleinen von irgendwo eine kleine Architektur auswählen, bis hin zu großen, ein ganzes Produkt bauen und vielleicht ganz falsch gebaut zu haben oder technisch nicht auf dem Stand, wie es sein sollte. Aber eine Art der Fehler ist aus dem IT-Bereich.
Und auch bei den Teamentscheidungen. Wenn Teams einstellen und gemeinsam, und wir haben ja die sogenannten Meet the Minds Days, wo wir uns einen gesamten Tag Zeit nehmen als Team, Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen und hoffen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Aber wir nutzen auch trotzdem die Probezeit als eine Möglichkeit, um zu evaluieren, ob das ein wirklich guter Fit ist. Und ich glaube, da sieht man dann auch für mich ganz schön, wo ist dieser schleichende Übergang zwischen Team und der Verantwortung einer Führungskraft. Also das Team entscheidet und sagt, wir möchten jemanden einstellen. Jetzt gibt es aber ganz viele Parameter, die man vielleicht erst in einer längeren Arbeitszeit mit jemandem erkennen kann, wo man nicht direkt sagen kann, oh, das hätten wir sehen müssen. Und auch da sprechen wir dann stark mit den betroffenen Personen im Team, wie ist denn die Rückmeldung, wir geben der Person Rückmeldung, geben die Möglichkeit zur Veränderung. Wenn wir dann aber feststellen, dass trotz des Feedbacks und trotz den besten Wünschen und den besten Intentionen, mit denen wir alle in diese neue Situation reingehen, das manchmal nicht optimal endet oder dass man sagt, hey, ja, das ist ein guter Fit für die wirklich gemeinsame Arbeitsweise, sei es, weil das vielleicht kein Consulting ist oder sich eine Person das nicht so gut vorstellen konnte oder mhm. die Gründe können ganz, ganz vielschichtig sein. Holen wir das Feedback aus dem Team ein, aber in dem Moment ist es meine Aufgabe als Führungskraft, in dieses Gespräch zu gehen. Mhm. Und dann nochmal zum einen, weil man natürlich auch die Bewerberin oder dann Mitarbeitenden nicht auf ein Gesamtteam für Feedback stoßen lassen möchte. Das ist vielleicht auch ein bisschen grausam. Mhm. Aber auch, weil hier auch das Team natürlich, wir haben da den Teammitgliedern eine Schutzfunktion. Und gerade wenn wir vielleicht jüngere Kolleginnen und Kollegen im Team haben, die einfach solche Personalgespräche auch noch nie geführt haben, was ja auch völlig korrekt und richtig ist, ist für mich das immer ein schönes Beispiel, wo hört die Verantwortung vom Team auf und ab welchem Punkt. Ich könnte natürlich auch immer sagen, ach, dann nehme ich doch die Mitarbeitenden einfach weiter und das wird sich schon über die Zeit ausschleichen. Und das ist aber dann der Punkt, wo ich sage, nee, wir haben eine Verantwortung als Geschäftsführung, wir haben eine Verantwortung als Teamleads, um hier zu sagen, nee, wir sehen, dass das nicht optimal läuft, wir haben das Feedback vom Team, dass das nicht gut ist. Und dann übernehmen wir diese Verantwortung auch.
Und ich kann jetzt nicht oft genug stressen, das kann nur dann funktionieren, wenn eben dieses Grundvertrauen da ist und diese nicht nur psychologische, sondern organisatorische Sicherheit da ist. Es ist jetzt nicht so in dieser Firma Quality Minds, dass wenn man einen Fehler macht, dass man sofort entlassen wird. Und wenn diese Angst
kann nicht ich bestätigen. Da ich bin noch da.
Genau, wir auch, wir machen auch Fehler. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Es klingt sehr banal, es ist nicht selbstverständlich und wir hatten mit Veda oft den Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern gesehen. Alleine wenn wir das Organisationsmodell, wie wir arbeiten, aufmalen, stößen wir erstmals auf Fragezeichen, weil sich mal alle fragen, das erfordert sehr viel Vertrauen. Und wenn dieses Grundvertrauen nicht da ist, dann würde dieses System übrigens nicht funktionieren. Also das wäre dann sehr vielleicht ideologisch schön, aber in der Praxis würde es nicht funktionieren.
Aber man muss auch sagen, wenn das Grundvertrauen nicht da wäre, wären viele von uns einfach auch nicht hier.
Ja, genau so ist es.
Auch das kann ich wieder bestätigen aus meiner Perspektive der Kollegin. aber dann habe ich noch ein anderes Thema auf dem Schirm, dass ich denke, dass eben neben dieser Fehlerkultur wirklich relevant ist. Und Michael, du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, als du über Innovation sprachst. Wie handhabt ihr dieses Thema? Also was ist, wenn man Innovation agil angeht, ist es dann nur in Anführungsstrichen, dass man den Mitarbeitenden, die nicht so heißen, auch die Möglichkeit gibt, Ideen zu pitchen oder wie muss man sich das vorstellen?
Okay, auch hier könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang über Innovationen, ist das ein Prozess, ist das ein Raum?
Also cool, ich genau, das ist ein
genau. Folgendes. Innovation ist im Allgemeinen ist nicht etwas, wozu man Menschen zwingen kann. Und auch nicht alle sind gleichermaßen in dem jeweiligen Kontext, wo die gerade im Leben stehen, Themen, die sich beschäftigen, Kompetenzen, die sie haben, Erfahrungen, innovativ jetzt in diesem großen Sinne, und das ist auch schon mal der erste Misconception, jetzt irgendwelche Produkte zu schaffen. Wir sind ja oft in der IT, das heißt, wir schauen oft wie auf Steve Jobs und dann ist das Next Big Thing etc. Mhm. Aber Innovation beginnt auch schon im Kleinen, auch im Alltag, in Prozessen und so weiter. Aber was ich damit sagen möchte ist, es ist nicht so, dass jeder permanent innovativ sein kann oder will. Aber wenn das Ganze eben nicht als strikter Prozess, nur so und nicht anders und Menschen werden jetzt irgendwie in irgendwelchen Zielen dazu gezwungen, innovativ zu werden, sondern es eher ein Raum für Innovation ist, das wiederum auf dem Thema Vertrauen basiert, zu sagen, hey, du hast die Möglichkeit, ne? Bei uns ist es ja so, dass jeder 5 Tage hat im Jahr und es gibt ein einziges Constraint an der Stelle, darüber zu sprechen mit anderen, mit den Peers, was man macht. Oder was man gemacht hat, oder was man versucht hat, was nicht geklappt hat. Das ist der einzige Constraint. Es ist kein Pitch davor, ich muss bei meiner Führungskraft jetzt irgendwie seitenlang irgendwelche Templates ausfüllen, Excels und was weiß ich was, sondern die 5 Tage, und das ist unser Versprechen, kann ich jederzeit nehmen, natürlich sinnvoll und jetzt nicht irgendwie aus dem Projekt verschwinden, Kunde weiß nicht Bescheid und Team auch nicht, das wäre jetzt nicht erwachsen oder nicht professionell, aber ein anderes Thema, sondern ich kann diese Tage jederzeit nehmen, ich habe diesen Raum, ich kann das ausprobieren, und ich kann mich in den Ideen, in dem, was ich gerade gesehen habe, versuchen, da eine Innovation beizuführen. Und das kann, wie gesagt, im Kleinen, also im Großen sein. Dann versuchen wir einmal im Jahr, auch an der Stelle selbst organisiert, diese Ideen auch zusammenzuführen im Innovation Day. Und dann geht es darüber hinaus noch die Thematik, dass wir versuchen, natürlich auch die Brücke weiter zu knüpfen. Also weiter zu knüpfen, einmal auch Richtung Wissenschaft, weil auch da gibt es viel Raum. Wenn wir Themen haben, die noch nicht so erforscht sind, können wir vielleicht auch einen Beitrag leisten von den Praxiserfahrungen, die wir haben. Und umgekehrt oder in die andere Richtung, wenn Menschen sagen, ich habe jetzt die Idee und ich habe das jetzt mit meinen Peers erprobt. Ich habe das jetzt vielleicht auch als internes Projekt mal aufgesetzt und zu einem Stand gebracht, wo ich denke, hey, das könnten Menschen, Kunden da draußen brauchen. Dann sind wir in der Lage, bis hin zu eigenen Startups zu gehen. Und da gibt es viele schöne Beispiele. Also eins sitzt links neben mir, was mit so einer Idee angefangen hat im Lernbereich. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn. Wir betrachten, und ich war mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt was mit Agilität zu tun hat oder nicht, aber wir betrachten Innovation als einen Raum. Wie weit dieser genommen wird, diese Möglichkeiten, das überlassen wir den Menschen. Wir zwingen die nicht dazu. Ja, auch wenn wir gerne natürlich Innovation machen und jedes Unternehmen sollte auch Innovation machen, weil es auch auf Dauer überlebenskritisch ist, ist es keine Pflicht. Du musst, sondern du kannst. Und wir hoffen auch dadurch, ne, wieder in diesem Vertrauen, diese Sicherheit in den Rahmen zu geben, innovativ werden zu können überhaupt.
Es hat aber schon was für mich mit der Agilität zu tun. Mhm. Also wenn wir, ich mache jetzt wieder diesen Praxisteil, weil als ich Quality Learning angefangen habe abzuklopfen, was wollen wir, was brauchen wir, wie sollte das Lernen für die Quality Minds aufgesetzt werden, war das ein Innovationsthema, weil wir hatten vorher eine klassische Weiterbildung. Mhm. Und was ich mir als erstes angeguckt habe, waren die Strukturen. Also welche Strukturen oder ja, muss ich eigentlich bespielen, um Freiräume zu bekommen? Und das ist eigentlich etwas, was ganz, ganz schön ist, wenn man über Räume spricht, weil manchmal helfen Strukturen, die gibt es, in jedem Unternehmen sind irgendwelche Strukturen da. Und welche von diesen Strukturen muss ich einhalten, damit ich auf der anderen Seite Freiräume gewinne? Und das war die Überlegung, dass ich dann in diesen Freiräumen möglichst viel ausprobieren kann. Und wir sind auch, also spätestens wenn man sich Quality Learning Produkt anschaut, massiv in falsche Richtungen gelaufen. Aber wir haben es probiert, weil wir gedacht haben, naja, wir sind ja ein IT-Haus, also bauen wir ein IT-Produkt. Das war nicht das, was der Markt gebraucht hat. Und das ist aber genau das, zu sagen, man hat Ideen, man setzt die um, man holt sich Feedback und dadurch entstehen wiederum neue Innovationen. Also für mich ist dieses auf der einen Seite Räume in Kombination immer in dieser Kommunikation mit möglichst vielen anderen, mit Kundinnen, Kunden, mit Freunden, darüber zu sprechen, wo man gerade steht, was man braucht, warum man das braucht. Und dieses Verständnis dafür, warum ist das etwas, was irgendjemand brauchen könnte, ist für mich einfach so ein großer Treiber für neue Themen geworden.
Und was steht dann so als nächstes bei euch an, auf der Agenda? Habt ihr Innovationen, die ihr treiben möchtet oder Partner, die ihr sucht?
Momentan, man muss unterscheiden zwischen den Themen, die irgendwo aufgekommen sind, an denen wir arbeiten. Stichwort zum Beispiel Machine Learning. Da haben wir auch sowohl über eigene Ideen, über große Forschungsförderprojekte in allen OEMs in der Automotive-Branche, haben wir was geschaffen, was wir jetzt reifer im Sinne von Produkt als auch Geschäftsmodell auf den Markt bringen. Das ist ein größeres Vorhaben, ist basiert auf ihrem eigenen Geschäftsmodell. Dann starten wir auch mit Themen, die auch über diesen Bereich gestartet sind, über Themen wie Nachhaltigkeit in der IT, Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung, also wie man nachhaltige Softwareentwicklung betreiben kann. Auch ein Thema, wo es quasi von aus der eigenen Motivation mit dem Marktbedarf jetzt zusammenkommt und wo wir jetzt einen Schritt weitergehen. Dann haben wir noch ein paar andere Themen.
In meinem Fall ist das, hat sich das in den letzten Wochen vor allem rauskristallisiert. Ich werde mich mehr mit einem Team von Senior Consultants mehr mit dem Thema Effizienz in der Softwareentwicklung beschäftigen, weil das einfach ein Thema ist, wo wir ganz viele Fachexpertisen, die wir haben, aus der IT, aus der Qualitätssicherung, aus dem DevOps-Bereich, auch mit den Lernthemen, mit den Agilitätsthemen bestmöglich verknüpfen können. Und das wird ganz sicher das Innovationsthema sein, mit dem ich in der nächsten Zeit weiter rausgehen möchte.
Genau. Aber das, ja. das ist die strategische Schiene von Themen, die wir quasi auf der Agenda jetzt gemeinsam als Firma so haben und aufbauen. Mhm. Und dann gibt es jede Menge, und da bin ich ganz offen, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen von uns beiden, also finde ich, dass es so gut ist, von Themen, die eben über diesen Innovationsraum laufen, von denen wir gar nichts wissen.
Ja.
Mhm. Also das ist in Ordnung. Es ist nicht so, dass jetzt nur jedes Thema, an dem jedes einzelne Mind irgendwo arbeitet, wir jetzt wissen müssen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Und wenn die Themen reifer sind, dann kommen die, dann bearbeiten wir die gemeinsam und dann ist unsere Rolle als agile Führungskräfte, das zu ermöglichen und weiter zu pushen.
Super, dann ganz herzlichen Dank. Noch eine Frage zum Abschluss. Wenn euch jetzt jemand zugehört hat und sagt, Mensch, die zwei hören sich ja nett an oder das sind ja Themen, die auf der Agenda haben, die hatte ich auch schon längst auf der Agenda. Was sollen die tun? An wen sollen sie sich wenden?
An die Susanne. Nika. Nein, also ich glaube, wir sind beide Menschen, die eher so das Credo haben, Kontakte schaden nur den, der keine hat.
Ja.
Das heißt, wir sind eigentlich auch welche, die ziemlich offen überall zu finden sind. Also von LinkedIn, Twitter.
Man kann uns über unsere Homepage erreichen. Ansonsten, wie bei den meisten Unternehmen, vorname.nachname@qualitypipelines.de. Genau.
Dann ansonsten vermute ich mal, im Podcast könnten wir auch nochmal die Kontaktdaten und sonstige Social-Media-Links lassen.
Ja.
Und wir, wir trinken gerne Kaffee, manchmal auch Bier und essen gerne Kuchen, habe ich
gehört. Oh ja.
Ja.
Also doch. Und wir freuen uns wahnsinnig, euch kennenzulernen. Also falls ihr uns kontaktieren möchtet, wir freuen uns.
Und man findet euch in München, aber auch in Nürnberg, ab und zu in Berlin und in Warschau. Ne? Also man kann euch überall auf dem Kaffee treffen. Sozusagen.
Genau, also, und der Michael fährt auch wirklich sehr gut Auto, dementsprechend. Der fährt auch mal irgendwo hin.
Ja, und vielleicht
mit Fahrgelegenheit mit Michael.
Super. Ich würde mit der Bahn kommen.
Ja.
Prima. Dann haben wir das auch geklärt. Also, dann damit ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich lasse euch gehen, auch wenn ich euch viel lieber noch ein paar Stündchen hier behalten würde. Aber ich weiß, ihr seid busy. Und jetzt erstmal ein ganz großes Dankeschön. Und ich freue mich auf die neuen Projekte und wenn wir uns wiedersehen.
Auf jeden
Danke
Fall.
Dir.
Danke, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss. I want change. I want change. I want change, change, change.
I want change. Oh yeah. Und das war's auch schon. Das war der Abschluss dieser Staffel zum Thema Agilität. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit meinen KollegInnen und danke euch auch für das super spannende Feedback, das ich von euch bekommen habe. Wir freuen uns über eure Anmerkungen, eure Kommentare, eure Zuschriften und sehen uns bzw. hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.